Wir haben junge Menschen, die kommen aus armen Familien und die haben kaum eine Chance, da rauszukommen. Und andere, die haben sehr gute Chancen, eine Karriere zu machen, sich zu engagieren, vermutlich auch zu erben. Ich glaube, das wirkliche Problem ist eigentlich ein intragenerationales und nicht ein intergenerationales.
Das Bild hat sich so ein bisschen verändert hinzu. Wir junge Menschen finden nicht gut, was ihr erwachsene Menschen mit dem Planeten macht. Und eigentlich ab diesem Moment haben viele junge Menschen eben auch verstanden, dass sie für ihre Zukunft mehr eintreten wollen und vielleicht auch ein bisschen mehr eintreten müssen, damit sie immer noch einen Planeten vorfinden, auf dem sie leben können.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Wenn wir uns ernsthaft damit beschäftigen, wie wir in Zukunft leben möchten, dann müssen wir uns auch diese Frage stellen. Wie stabil ist unser Sozialstaat? In dieser Folge spricht der Moderator Nils Reit mit zwei Expertinnen, die aus unterschiedlichen Generationen stammen. Wie stehen wir da, was Rente, Gesundheitswesen und die Zukunftschancen der jungen Generation angeht? Diese Live-Aufnahme zeigt, dass Generationendialoge nicht einfach ein schönes Gesprächsformat sind. Sie sind für eine konstruktive Zukunft einfach unerlässlich.
Ja, schön. Hallo in die Runde. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zum Podcast Meetup Reden, Zuhören, Handeln, Generationen im Gespräch für den Sozialstaat von morgen. Wir wollen in dem Podcast jetzt den Blick nochmal wieder ein bisschen weiten. Also warum ist es wichtig, dass bei den Herausforderungen, die unser Sozialstaat hat, dass wir da Generationen ins Gespräch bringen, dass wir miteinander reden statt übereinander, dass wir, das passt hier ganz gut als Motto, uns gegenseitig zuhören. Also darum soll es jetzt in dem Podcast heute gehen. Zu meiner Person, ich moderiere das heute. Mein Name ist Nils Reit, ich bin Geschäftsführer der GVG. Wir als GVG haben diesen Generationendialog gemeinsam mit verschiedenen Partnern entwickelt. Impulsgeberin war ganz wesentlich auch Ute Klammer, aber dazu kommen wir später vielleicht noch. Ich freue mich sehr, dass zwei Expertinnen heute auch hier dabei sind und sich gemeinsam mit mir unterhalten, warum eben solche Orte notwendig sind, warum wir Generationendialoge brauchen. Da haben wir zum einen Professor Dr. Ute Klammer, eine der führenden Expertinnen für unseren Sozialstaat in diesem Land. Sie leitet in Duisburg unter anderem das IAQ, das DIFIS, ist Professorin für Sozialpolitik, Sozialwissenschaft und kennt sich mit unserem Sozialstaat ganz hervorragend aus, mit allen Aspekten. Schön, dass Sie da sind. Und dann haben wir Stella Immo, Studentin hier an der LMU. Jura studiert sie und sie hat mitgegründet die Jugend-Enquete-Kommission. Was genau das ist, das können Sie vielleicht auch gleich besser, beziehungsweise wir duzen uns, also ne, gerne auch per Du, kannst du gerne selber noch mit eigenen Worten sagen. Ja, das ist die Runde. Wir starten gerne nochmal, Frau Klammer, warum Generationendialoge, was ist wichtig, wie sind Sie vielleicht auch so ein bisschen, ich habe ja gesagt, Sie haben auch den Impulser gegeben, mit auf diese Idee gekommen, was sind da die Hintergründe?
Ich leite, wie Nils Reit schon sagte, ich leite unter anderem das Deutsche Institut für interdisziplinäre Sozialpolitikforschung, DIFIS. Und da haben wir immer eine Jahreskonferenz, das FIS-Forum. Diesmal findet es Anfang November erstmals in Leipzig statt. Und wir waren vor 2 Jahren oder 3, weiß ich jetzt nicht mehr, in Berlin. Mhm. Und hatten das Thema gewählt, Sozialpolitik für die künftigen Generationen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mit der Impulsgeber, dass wir damals auch so ein Jugendpanel hatten, ein Panel mit jungen Leuten. Und unter anderem, das ist eine große 2-tägige Konferenz, und da haben wir auch darüber gesprochen, wie müssen wir den Sozialstaat eigentlich anpassen, damit er zukunftstauglich ist. Was mich auf der einen, auf dem speziellen Jugendpanel dann besonders überrascht hat, war, dass wir nachher bei einem Thema landen, was wir wahrscheinlich heute auch wieder aufgreifen, nämlich Einsamkeit. Da hatte ich überhaupt bis dahin nicht mit gerechnet, weil ich das gar nicht mit dem Sozialstaat irgendwie assoziiert habe. Aber das war plötzlich das Thema, was überall rumwaberte. Aber es geht natürlich auch um andere Dinge. Der Sozialstaat, gerade auch das Rentensystem, ist ein Drei-Generationen-System und wir leben vom Generationenvertrag. Aber das steckt auch in anderen Sozialleistungssystemen drin, dass es immer um verschiedene Generationen geht. Und insofern ist es wichtig, sich auch unter dieser Perspektive damit zu beschäftigen.
Ja, Sie haben es gerade erwähnt. Also es war tatsächlich auch ein Impuls von Ihnen damals vor 3 Jahren, der uns dann zum Nachdenken gebracht hat, ne, was können wir als GVG auch nochmal versuchen beizutragen, um eben diesen Herausforderungen zu begegnen, vor denen dieser Sozialstaat nun mal auch steht. Ne? Und Sie haben es ja sehr eindrücklich auch geschildert, junge Menschen empfinden unsere Systeme leider als im eher Untergang begriffen. Ne? Also wir hatten immer das Thema Rentenversicherung, viele haben die Sorge, das kriege ich vielleicht gar nicht mehr später, wenn ich dann mal sozusagen mein Berufsleben hinter mir habe, ne, dass das nicht mehr auskömmlich ist, Gesundheitssystem funktioniert nicht mehr und. Es gibt natürlich noch viele weitere Krisen, die auch gerade uns alle beschäftigen und das führt eben zu negativen Zukunftsbildern. Und wir hatten dann eben die Idee, lass uns doch mal versuchen, da ein bisschen gegenzuarbeiten und diese negativen Zukunftsbilder aufzubrechen, indem wir halt miteinander reden. Ne. Ganz ähnlich war das ja auch bei der Jugend-Enquete-Kommission. Du hast es ja eben mit ins Leben gerufen. Was hat euch bewogen, diese Jugend-Enquete-Kommission ins Leben zu rufen? Und sind das eigentlich ähnliche Gedanken, die da auch eine Rolle gespielt haben?
Absolut. Also der Grundgedanke war auch, die Generationen irgendwo in den Austausch zu bringen und vor allem junge Menschen mit ihren Ideen in den Austausch mit PolitikerInnen zu bringen und jungen Menschen eben die Möglichkeit zu geben, an den aktuellen politischen Herausforderungen mitzuwirken, ihre Gedanken einzubringen und demnach auch die Möglichkeit zu haben, ihre eigene Zukunft mitzugestalten, weil es bisher diesen Austausch noch nicht so wirklich gibt oder bevor wir es gegründet haben, noch nicht so wirklich gab. Es dann aber auch in der Zeit haben wir es gegründet, da kamen mehrere Organisationen auf, die genau das auch versuchen, eben diesen Austausch herzustellen. Ich glaube, dieses Thema ist auch mit der Zeit über die letzten 4 Jahre immer größer geworden und super wichtig. Also aus meiner Perspektive vor allem als junger Mensch eben auch mit der anderen Generation reden zu können. Und ich glaube auch aus Ihrer Perspektive als die ältere Generation auch mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen zu können. Da einfach so Gesprächsräume zu schaffen, ist super wichtig für unsere Zukunft.
Wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, ne? Also die Herausforderung für diesen Sozialstaat, der ja auch ganz wesentlich sozusagen Fundament unserer Demokratie ist, die sind nicht ganz klein. Also ne, man muss nur momentan ins Internet schauen oder die Zeitung aufschlagen und man liest über Rente, man liest über das Gesundheitssystem, über Bürgergeld. Das ist gerade omnipräsent. Frau Klammer, wie würden Sie die wesentlichen Herausforderungen beschreiben? Also was ist gerade, ne, wo drückt es am meisten?
Also wir müssen wirklich wieder begreifen, dass die soziale Sicherung oder der Sozialstaat wirklich ein Fundament unserer Demokratie ist und uns auch über sehr viele Schwierigkeiten hinweg hilft. Aber wir können natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass wir Finanzierungsprobleme haben. Und ein großes Problem ist einfach die stagnierende Wirtschaft, weil der Sozialstaat lebt eben von Beiträgen und von Steuern. Und wir haben das dritte Jahr jetzt Rezession, Nullwachstum. Und das ist ein ziemliches Problem für den Sozialstaat. Und natürlich sehen andere Leute andere Probleme, viele Zugewanderte, die auch Anspruch auf Leistung haben und Ähnliches, aber die können natürlich auch in der Zukunft den Sozialstaat wieder mit nach vorne bringen. Ich sehe wirklich, dass wir die Wirtschaft wieder vor allem ankurbeln müssen. Das wäre woran man vielleicht nicht zunächst denkt, aber was sehr wichtig ist, um den Sozialstaat aufrechterhalten zu können. Wenn wir auf einzelne Systeme sehen, dann haben wir natürlich das Problem, dass darüber redeten wir heute schon an anderer Stelle, dass gerade für Personen, die keine durchgängige Arbeitsmarktanbindung haben und unterbrochene Erwerbsbiografien, wir keine auskömmliche Rente haben. Und das sind auch die Leute, die eben nicht so gut privat vorsorgen können. Entweder wissen sie es nicht oder vor allem können sie es auch nicht. Also da müssen wir gucken, wie schützen wir Menschen vor Altersarmut. Da müssen wir was an der Rente tun. Und was das Gesundheitssystem betrifft, da wissen wir aus internationalen Vergleichen, dass das eines der teuersten überhaupt ist, aber nur mit mittleren Ergebnissen. Also da haben wir ganz starke Player, die Reformen schwierig machen, von den kassenärztlichen Vereinigungen über die Pharmaindustrie und das System mit privater, gesetzlicher Versicherung, wer zahlt in das System ein. Also da gibt es auch viele Herausforderungen, die wir da lösen müssen.
Ihr beschäftigt euch ja damit auch in der Jugend-Enquete-Kommission, aber Stella, würdest du sagen, interessiert es eigentlich die Mehrheit der jungen Menschen oder ist es doch etwas, was eigentlich eher für die meisten weit weg erscheint? Weil Sozialstaat ist ja eigentlich etwas, was eher häufig später zum Tragen kommt, ne? Also gerade für junge Menschen Pflege, Rente, zum Glück meistens auch Gesundheit sind noch nicht so die Faktoren, mit denen man sich unbedingt auseinandersetzen muss. Von daher ist ja vieles eher weit weg.
Ja, ich glaube, dass leider wirklich die jungen Menschen sich nicht genug mit diesem Thema auseinandersetzen, einfach weil sie damit nicht früh genug in Berührung kommen. Also wenn ich an mich denke, ich bin in der Familienversicherung bei meiner Mutter mit drin für die Krankenkasse. Ich hatte bis zu meinem ersten Werkstudentenjob keinerlei Berührung damit, was das eigentlich für ein System ist, wie das funktioniert. Auch das Rentensystem habe ich über unsere Organisation erfahren, wie das eigentlich funktioniert. Und bin ich auch das erste Mal in Berührung damit gekommen, als ich meinen ersten Gehaltszettel bekommen habe von meinem Werkstudentenjob und dann erstmal gesehen habe, wie viel da doch dann irgendwie weggeht. Also es kommt sehr auf die Lebenssituation an von den jungen Menschen, würde ich sagen, wie früh sie damit in Berührung kommen, weil auch einfach in der Schule das Thema viel zu kurz kommt und die Bildung darüber wirklich viel zu spät eigentlich ansetzt. Meiner Meinung nach ist das wirklich ein Privileg auch, sich früh mit dem Thema auseinandersetzen zu können, weil einfach viele junge Menschen andere Gedanken haben in ihrer Jugend, vielleicht auch andere Probleme und andere Herausforderungen, als sich jetzt wirklich intensiv mit diesen doch komplexen Systemen auseinandersetzen zu können und dann auch jedenfalls den Schritt weitergehen zu können, sich zu überlegen, wie kann ich für mich selber vorsorgen? Reicht das Geld, das ich in die gesetzlichen Systeme stecke, aus, damit ich gut versorgt werde vom Staat, oder? Wir hatten es ja vorher auch schon mit der privaten Altersvorsorge. Kann ich jeden Monat etwas zur Seite legen? Und das hängt meiner Meinung nach eben komplett von der Lebensrealität der einzelnen jungen Menschen ab, ob man dieses Privileg hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Frau Klammer, ist das sozusagen jetzt auch aus Sicht einer Wissenschaftlerin, würden Sie sagen, das ist so? Also gibt es diese Generationenkonflikte gerade zu diesen aktuellen Debatten, Rente, Gesundheit, Pflege und so weiter? Oder ist das auch etwas, was eher so ein bisschen auch heraufbeschworen wird von den Medien und in der Realität existiert es vielleicht gar nicht so stark?
Also ich denke, dass es zu einem großen Teil tatsächlich hochgespielt wird und da Positionen festgeschrieben werden, die ich so im privaten Leben überhaupt nicht erlebe. Ich glaube, dass zum Beispiel in meiner Generation, als ich bin ja 63, jetzt auch schon, habe ich schon die 60 geknackt, als wir zum Beispiel so am Ende der Schule waren und angefangen haben zu studieren und noch die älter waren, die hatten ein viel kritischeres Verhältnis und auch haben sich stärker abgegrenzt von ihren Eltern und Großeltern. Das war natürlich noch immer die Spätaufarbeitung der ganzen Kriegsschulden. Also gut, das war noch eine Generation davor. Aber es war ein viel kritischeres Verhältnis. Man hätte auch nie sich vorstellen können, noch mit 18 mit den Eltern in Urlaub zu fahren oder so. Ich war jetzt dauernd mit irgendwelchen Familienmitgliedern, mit Neffe, mit Nichte, mit Mutter, mit Enkeln in Urlaub oder sowas. Wir machen Sachen zusammen. Da ist auch ein Diskurs, ein Austausch. Ich weiß ziemlich gut, was die denken und was die machen in der Generation. Ich finde, da ist privat häufig, und ich erlebe das auch in anderen Familien, ein sehr guter Austausch eigentlich. Oder es ist auch nicht so, irgendwelche Konflikte gibt es immer, aber das ist eigentlich viel besser als früher wieder, dass auch Personen wieder zurückkommen zu ihren Familien, auch nach dem Studium oder sogar wieder zurückziehen und Ähnliches. Man muss auch sagen, wir haben eine Erbengeneration jetzt. Diese Idee, die Jungen werden von den Alten so ausgeblutet und müssen für die ganzen Kosten aufkommen. Also rein statistisch hat noch nie eine Generation so viel geerbt wie jetzt die junge Generation. Das DIW geht davon aus, dass im Moment jährlich 400 Milliarden Euro durch Schenkungen und Erbschaften an die nächste Generation gegeben werden. Das muss man sich mal klar machen. Die könnten auch alles in den Sozialstaat stecken, dann wäre der für 30 Jahre saniert. Die jetzt 70-Jährigen verfügen über ein Privatvermögen, DIW-Zahlen, von 1,3 Billionen Euro. Und die sparen noch weiter an. Mit 70 ist ja das Leben nicht am Ende. Das heißt, die werden noch viel mehr weitergeben. Ich glaube, das wirkliche Problem ist eigentlich ein intragenerationales und nicht ein intergenerationales. Wir haben wirklich junge Menschen, die kommen aus armen Familien und die haben kaum eine Chance, da rauszukommen. Armut wird in diesem Land vererbt. Die haben auch schlechte Bildungschancen, die haben echt schlechte Startchancen. Und andere, ich vermute, sie gehören auch dazu, die haben sehr gute Chancen, eine Karriere zu machen, sich zu engagieren, vermutlich auch zu erben. Das heißt, wir gucken, in meinen Augen, gucken wir zu wenig, sowohl bei den Älteren als auch bei den Jüngeren, auf die Verteilung in der Generation und wir polarisieren zu sehr die Generation.
Stella.
Bei mir ist tatsächlich nicht so. Also ich komme aus einer nicht so gut betuchten Familie. Meine beiden Eltern haben auch nicht studiert. Also ich bin die Erste in der Familie, die auch Privileg hat zu studieren. Aber für mich war trotzdem der Key-Aspekt sozusagen, mich zu engagieren. Weil ich gemerkt habe, okay, das ist das, was mich weiterbringt, wo ich mir ein Netzwerk aufbauen kann etc. Und mich auch mit Themen intensiv zu beschäftigen, auch zum Beispiel das Thema Altersvorsorge, damit ich dann irgendwann vielleicht in einer besseren Situation als meine Eltern jetzt sind und mir keine Sorgen um meine eigene Rente machen muss. Und eben da irgendwie dieses, da hat es bei mir einfach mal Klick gemacht, würde ich sagen. Aber was ich noch hinzufügen würde zu dem Thema Generationendialog, ich glaube tatsächlich, dass Fridays for Future 2018, als sie gestartet haben, so ein bisschen eine kleine Wende gebracht hat oder so ein bisschen einen Hakenpunkt, sage ich mal, war. Davor, wie Sie es auch beschrieben haben, war der Austausch sehr stark innerhalb der Familie noch. Ich habe das mitbekommen in meiner eigenen Familie. Aber mit diesem Aufkommen von Fridays for Future, die jungen Menschen sind auf die Straße gegangen, um für ihre Zukunft einzutreten, ist das Bild, hat sich so ein bisschen verändert hinzu, wir junge Menschen finden nicht gut, was ihr erwachsene Menschen macht, was ihr mit dem Planeten macht, dass ihr mit euren SUVs rumfahrt und eigentlich überhaupt keine Acht darauf gebt, was ihr dem Planeten antut. Und ab diesem Moment haben viele junge Menschen eben auch verstanden, dass sie für ihre Zukunft mehr eintreten wollen und vielleicht auch ein bisschen mehr eintreten müssen, damit sie immer noch einen, jetzt im Nachhaltigkeitssinne, Planeten vorfinden, auch für gegebenenfalls ihre Kinder dann, auf dem sie leben können und wo man auch noch von den vorhandenen Ressourcen leben kann. Ich glaube, da ist dieser Generationenkonflikt ein bisschen wieder aufgepoppt. Dieses, wir finden nicht gut, was ihr da oben macht, aber andersrum auch die ältere Generation, ja, ihr Jungen, ihr habt ja gar keine Ahnung, gar keine Erfahrung, wieso wollt ihr jetzt plötzlich mitreden? Ich würde nicht sagen, dass das dann genau die Situation wieder ist, die sie in ihrer Jugend erlebt haben, wo man plötzlich nicht mehr mit den Eltern Urlaub fahren wollte, aber doch dieses der Generationenkonflikt zwischen den jungen Menschen und den mächtigen Menschen, sage ich mal, der ein bisschen mehr wieder ans Licht gerückt ist.
Da ist sicher was dran, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber ich will mal auf zwei andere Sachen hinweisen. Eltern und Großeltern machen sich sehr viel Gedanken über die Zukunft ihrer Kinder und Eltern. Vielleicht nicht in allen Familien, aber ich erlebe das wirklich in meinem Umkreis überall. Die machen sich auch Sorgen darüber, wie werden meine Kinder, wie werden meine Enkel einmal leben. Das ist ihnen überhaupt nicht egal. Und es gibt ja auch nun genug Vereinigungen, gerade fällt mir ein, Omas gegen Rechts, das ist jetzt nicht Umwelt, aber das sind natürlich auch Initiativen von älteren Menschen, die sagen, wir müssen diese Demokratie aufrechterhalten, wir müssen die Werte unseres Staates aufrechterhalten und so. Also die engagieren sich ja auch. Und auf der anderen Seite muss ich jetzt auch leider sagen, viele, die sich bei Fridays for Future engagiert haben oder auch weiter für Umwelt und ähnliche Ziele engagieren aus der jungen Generation, meinen das sicher ernst. Ich erlebe aber auch sehr viele, die nach wie vor völlig bedenkenlos dreimal im Jahr irgendwie, wenn sie irgendwie Geld haben, als Studierende nach Malle fliegen oder anderes. Also es ist ja nicht ein durchgängiges Phänomen, dass die jungen Leute jetzt plötzlich so viel aufmerksamer wären gegenüber der Umwelt. Uns haben auch unsere eigenen Enkel gesagt, wir sind die Ersten, die sich um die Umwelt kümmern. Wir haben gesagt, sorry, dann fliegt mal nicht mehr in Urlaub, sondern nehmt mal die Bahn, ja. Und ich war vor Jahren im Rat für nachhaltige Entwicklung. Wir haben uns schon lange Gedanken über sowas gemacht. Ich muss zwar gestehen, dass ich zu bestimmten Anlässen auch immer noch den Flieger nehme, aber viel, viel weniger als früher. Ja, und man muss eben mit solchen Sachen anfangen. Man muss nicht sagen, geht jetzt gar nicht mehr.
Aber nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, Stella, ne? Also hören die Mächtigen zu. Ne? Also wie erlebst du das jetzt auch in der Jugend-Enquete-Kommission? Ne? Also ihr beschäftigt euch ja mit Schwerpunktthemen, ne? Ihr legt einmal im Jahr diesen Bericht vor, seid dann auch schön im Bundestag. hast du das Gefühl, da etwas zu beeinflussen? Ist es ein ehrliches Zuhören, was auch in Aktionen mündet? Wie ist so dein Erleben jetzt so in der letzten Zeit, seit du in der Enquete-Kommission da aktiv bist?
Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir tatsächlich im Verein haben, wirklich unseren Impact messen zu können und herausfinden zu können, sozusagen, was passiert eigentlich mit den Forderungen und den Ideen, die die jungen Menschen haben. Weil uns kommt immer sehr, sehr viel Interesse auch von der Politik entgegen. Also bei der letzten Übergabe hatten wir 50 MdBs da, was eine deutliche Steigerung war, wenn man bedenkt, im ersten Jahr hatten wir genau 2 bei der Veranstaltung. Genau, und von daher, das ist auch ein ehrliches Interesse oder zumindest kommt es so an oder fühlt es sich so an. Die PolitikerInnen zeigen wirklich Interesse an den Themen, die die jungen Menschen vorschlagen, an den Ideen, gehen da aktiv in den Austausch, laden auch die jungen Menschen danach zu Gesprächen ein. Kommissionen durften auch schon in Ausschüssen vorsprechen. Also da kommt wirklich ein Interesse entgegen. Das Problem ist dann immer nur so, genau das, was passiert danach mit den Ideen? Landen die im Papierkorb? Werden sie wirklich umgesetzt? Und das ist total schwierig herauszufinden und zu messen. Und das ist eigentlich auch, was ich so ein bisschen kritisiere an der Politik, an Beteiligungsformaten, auch zum Beispiel Bürgerräte, dass man keine Ahnung hat, was mit den Maßnahmen passiert, die die Leute vorschlagen. Dass hier einfach eine gewisse Art von Kommunikation und Transparenz fehlt, sodass am Ende manche sogar irgendwie niedergeschlagener und frustrierter sind, als bevor sie den Prozess gestartet haben. Und sie haben da Zeit und Energie reingesteckt, diese Ideen auszuarbeiten, dieses Policy Paper zu schreiben. Und am Ende ist es so ein bisschen, wofür habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich sehe ja gar nicht, ob es ankommt. Ja. Und das ist so ein Knackpunkt für mich noch.
Und ich glaube, das auch zu erinnern von dem Generationendialog auch im Dezember, da war das ja auch schon mal so ein bisschen Thema. Eigentlich war das, ich glaube, das haben Sie auch gesagt, Frau Klammer, für alle Generationen schon immer so, dass sich also junge Generationen irgendwie auch behaupten mussten, sich Gehör verschaffen mussten, Wege finden mussten, ihre Themen sozusagen einzuspielen gegenüber, ne, Politik, gegenüber den Mächtigen. Aber wie würden Sie das sagen, ist das in einer Situation, wo junge Menschen ja nun mal die absolute gesellschaftliche Minderheit darstellen? Ich habe es neulich auch nochmal gelesen, also die, ich weiß jetzt gar nicht, ne, welche Altersgruppe, aber sagen wir mal die 18 bis irgendwas 20-Jährigen, das ist auf einem historischen Tiefstand. Also sie sind wirklich eine gesellschaftliche Minderheit. Heißt das nicht auch, dass wir tatsächlich vielleicht auch neue Beteiligungsformen benötigen für junge Menschen abseits der etablierten Wege, also abseits Parteien, Gewerkschaften und so weiter, die es ja formal alle gibt? Also wie würden Sie das sehen? Oder würden Sie sagen, sie müssen sich einfach auch wieder behaupten und versuchen, ihre Themen politisch sich da Gehör zu verschaffen?
Ich denke auf jeden Fall, wir brauchen diese Begegnungsräume. Das ist schon mal ganz wichtig. Die Möglichkeiten, wo Austausch stattfinden kann. Und wir müssen auch die jungen Menschen dazu animieren, ihre Rechte da stärker einzufordern und sich zu beteiligen, weil ich erlebe eben auch sehr viele, die einfach unpolitisch sind. Selbst meine Studierenden, die an einer sozialwissenschaftlichen Fakultät studieren, wo sogar das Fach Politikwissenschaften und Soziologie und Sozioökonomie angeboten wird, die sind durchaus nicht alle politisch oder engagiert, ne? Wenn man jetzt ein Stipendium haben will, dann muss man engagiert sein, aber das verstärkt sich dann. Also ich glaube, Sie haben zur Adenauer Stiftung Bezüge. Ich bin Vertrauensdozentin der Böckler Stiftung und wir suchen immer engagierte junge Leute. Die sind aber schon engagiert und die kriegen noch weitere Foren. Man muss die anderen irgendwie auch packen. Also man braucht mehr solche Begegnungsräume auf jeden Fall. Und man muss sich da so eine gewisse Resilienz und ein dickes Fell angewöhnen. Weil das, was Sie da erleben mit der Jugend-Enquete-Kommission, ich kann nur sagen, das erlebt man immer in der politischen, wissenschaftlichen Politikberatung. Ich war ja Vorsitzender der Sachverständigenkommission Gleichstellung für den ersten Gleichstellungsbericht in Deutschland. Und da haben wir alles aufgearbeitet, was man tun müsste, um Frauen besser zu fördern. Das meiste ist bis heute nicht erledigt, ja. Und man muss da auch irgendwie sagen, weitermachen, es nützt nichts. Ich bin auch in der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit engagiert und da reden wir oft darüber, wieso kommen zum Beispiel Wissenschaft und Politik so schlecht zusammen. Und das hat mit diesen unterschiedlichen Zeithorizonten und Logiken zu tun. Und selbst die Politiker und Politikerinnen, die sicher ein Interesse daran haben, was meinen junge Leute, die haben auch nicht unbedingt die Macht, das bei sich umzusetzen. Da werden Pakete geschnürt, da guckt man auf den nächsten Wahlerfolg. Also es ist sehr komplex. Das grundsätzliche Problem der Verschiebung der Generation sehe ich natürlich auch. Wir reden ja in Politikwissenschaften vom Medianwähler. Also wie alt ist der mittlere Wähler? Und ich glaube, der ist jetzt bei 47 oder so. Also der geht jedenfalls immer weiter hoch, das Alter. Und das birgt natürlich auch politisch die Gefahr, dass mehr auf die größere Menge älterer Menschen gehört wird, als auf die kleinere Menge jüngerer Menschen. Und ich bin zum Beispiel echt eine Unterstützerin der Idee, dass man auch Stimmen, also zum Beispiel Elternstimmen für die Kinder geben sollte und das Wahlalter runtersetzen sollte, damit hier eine bessere Partizipation auch möglich ist, damit diese Interessen auch mehr Gewicht gewinnen.
Einen Punkt würde ich da noch anfügen. Wenn der mittlere Wähler 47 Jahre ist, bedeutet das ja nicht nur, dass die Wählergruppe der älteren Generation größer ist und dementsprechend auf die Themen mehr eingegangen wird, sondern dass die Leute auch tendenziell ältere Menschen wählen in Parlamente, sodass auch einfach die Altersstruktur in den Entscheidungsgremien sich auch nicht verjüngt oder da diversifiziert von der Altersbreite her.
Aber nochmal zu dem Gedanken, was Sie auch gesagt haben, Frau Klammer, wie erreichen wir eben die da auch so ein bisschen sich zurückgezogen haben oder die sagen, ne, es ist sowieso alles egal oder wie kommen wir sozusagen da in einen gemeinsamen Austausch? Habt ihr da irgendwie Gedanken zu? Habt ihr da Überlegungen, wie man das schaffen kann?
Also für uns ist das auch eine große Herausforderung im Verein, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, die Stimme der Jugend zu repräsentieren. Und die Stimme der Jugend sind eben nicht nur die engagierten Leute, die sowieso schon gefördert werden, sondern das sind auch Leute aus sozioökonomisch schwächeren Hintergründen und Haushalten. Und die zu erreichen, ist tatsächlich eines der größten Probleme, die wir auch im Bewerbungsprozess haben. Und was wir gemerkt haben, ist, dass es super wichtig ist, die Hürden möglichst gering zu halten. Also wir übernehmen jegliche Kosten für die Veranstaltungen, also auch Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung, sodass die Leute keine Investitionen da mitbringen müssen oder das Geld im Hintergrund haben müssen, dass sie teilnehmen können. Und wir versuchen auch die Bewerbung auf die Kommission möglichst niedrigschwellig zu halten, sodass wirklich nur die Motivation ausschlaggebend ist und dass es nicht zählt, wie viele Rechtschreibfehler in der Motivationsschreiben drinstehen etc., sondern dass wirklich einfach wir versuchen, den Mensch dahinter zu sehen. Aber das ist total schwer, an diese Gruppen ranzukommen, einfach weil wir zum Beispiel auch die Bewerbungen über verschiedenste Organisationen versuchen zu verbreiten. Aber wir natürlich auch als Organisation, die sich engagiert, viel Kontakt zu anderen Organisationen haben, wo Leute sich engagieren. Aber genau zu den Organisationen, die Leute versuchen zu erreichen, die sich noch nicht engagieren, das ist total schwierig, weil es irgendwie auch so eine Art Barriere da ein bisschen gibt. Und wir als Verein, das muss ich auch ehrlich sagen, relativ professionell und ein bisschen vielleicht auch exklusiv nach außen treten, sodass da auch die Hürde ist, ihr tragt irgendwie alle auf euren Bildern Hemden, ich habe vielleicht kein Hemd in meinem Kleiderschrank, ich passe da irgendwie nicht rein. Also dass man da auch in der Kommunikation nach außen drauf achtet, wie trete ich auf und welche Zielgruppe spreche ich mit meiner Kommunikation an. Und das sind so kleine Stellschrauben, die man drehen kann, die aber zumindest aus meiner Erfahrung nicht den hundertprozentigen Erfolg versprechen, einfach weil es total schwierig ist, an die Leute ranzukommen.
Ja. An sich würde ich vermuten, dass man Social Media, das ist aber jetzt nicht so meine Expertise, wenn viele von denen wirklich dauernd auf TikTok rumhängen, dann sollte man doch versuchen, diese Blasen irgendwie aufzupieksen und die Leute zu erreichen.
Dazu ja, gerne. Noch einen Punkt. Zwar das Interessante an Social Media ist ja, dass die Algorithmen einen immer das vorspielen, was man sich eh schon anschaut. Das heißt, die engagierten Leute bekommen Werbung von uns, weil sie sich weiter engagieren können. Die Leute, die sich noch nicht engagieren, suchen danach vielleicht auch gar nicht auf Social Media. Dementsprechend bekommen sie die Werbung gar nicht in ihren Feed gespielt. Und das ist so ein Teufelskreislauf, der dadurch auch immer noch weiter verstärkt wird, leider.
Sie haben es ja gesagt, Frau Klammer, ne? Also vielleicht ist es auch so, dass sozusagen im Kleinen, in den Familien und so weiter, sind diese Konflikte gar nicht so stark vorhanden, wie es manchmal medial präsentiert oder dargestellt wird. Aber wenn Sie sozusagen jetzt da was verändern könnten, also wenn Sie das neu gestalten könnten, wie jetzt auch diese Themen verhandelt werden, wo würden Sie da ansetzen oder was könnte man vielleicht auch im Alltag tun, um sozusagen noch mehr in dieses Miteinander vielleicht auch wieder zu kommen.
Also wir sind ja jetzt nicht so auf das Thema Einsamkeit gekommen, ja. Aber das, es gibt ja auch neue Studien und das macht einem ja schon Sorge, dass das früher immer ein Thema war, wo wir gedacht haben, das betrifft ältere Menschen, Witwen, die alleine leben und plötzlich sagen alle jungen Menschen, ich fühle mich einsam, weil die teilweise wohl durch Corona nicht richtig gelernt haben, miteinander in Dialog zu kommen, aber teilweise auch, weil die Räume einfach fehlen oder weil sie eben wirklich dauernd an Social Media nur hängen und nicht rausgehen. Und das wäre für mich, das hat nicht direkt mit dem Sozialstaat im engeren Sinne zu tun, aber diese Generation da besser abzuholen und Räume zu schaffen für den Austausch von Jugendzentren über weiß ich was für Nachmittagsangebote, dass man die rausholt aus ihren Blasen und zusammenbringt, das fände ich wirklich sehr wichtig, dass dieses Gefühl sich nicht weiter ausbreitet. Ich bin ja in so einer Gesellschaft, aber eigentlich bin ich alleine.
Ja. Stella, wie sind so deine Gedanken? Was würdest du, wenn du noch mehr nicht nur mit den Mächtigen sprechen würdest, sondern selber schon ein bisschen mehr Macht hättest, was würdest du jetzt mit dieser Macht machen, um da diesen Dialog auch vielleicht schon jetzt irgendwie anders zu gestalten oder zu beeinflussen?
Ich glaube, ich würde versuchen, ja, alles, was möglich ist, zu machen, aber vor allem diese Begegnungsräume zu schaffen und da auch den Dialog zwischen Alt und Jung herzustellen und also die verschiedenen Generationen wirklich gemeinsam zusammenzubringen und da einen Raum zu schaffen, einen Ort zu schaffen, wo man sich auf Augenhöhe austauschen kann, wo man miteinander reden kann und eben nicht übereinander, weil ich glaube, das ist super, super wichtig, dass man einfach ja, versteht, was denken die anderen, wieso denken sie es gegebenenfalls, um dieses Verständnis zu schaffen, aber dann auch gemeinsam den Weg nach vorne zu gehen. Dass man nicht auf die Unterschiede schaut, die die Generationen vielleicht haben und was die einen anders machen als die anderen etc., sondern wirklich schaut, hey, wie können wir die aktuellen Probleme gemeinsam angehen und eben auch zum Beispiel den Sozialstaat gemeinsam neu denken oder vielleicht auch so denken, wie er ist, aber zu verbessern, damit es auch noch in der Zukunft funktioniert, damit beide Generationen davon noch was haben.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuche uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.